Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Eine turbulente innenpolitische Sendung liegt da heute vor uns und der wird es besonders, aber nicht nur um die SPÖ gehen.
Und dann nochmal besonders um den SPÖ-Chef in Tirol, Georg Dornauer. Ihm wird ein Jagdausflug mit Signa-Gründer René Benko zum Verhängnis. Einerseits, weil mit Benko Jagen nicht unbedingt gern gesehen ist in der SPÖ, vor allem aber, weil für Dornauer ein Waffenverbot gilt.
Ja, die Kronenzeitung hat den Jagdausflug von Ende September Montag aufgedeckt, inklusive Foto, wie Sie hier sehen auf der Titelseite. 3 Tage lang hat sich Dornauer dann aber mit Händen und Füßen gegen einen Rücktritt gewehrt.
Ja, bis heute, da hat er nämlich dann bei einer Pressekonferenz Folgendes erklärt.
Ich trete nicht zurück, ich trete zur Seite. Ich werde meine Funktion des ersten Landeshauptmanns Stellvertreter zur Verfügung stellen und dem Landesparteivorstand Philipp Wohlgemuth vorschlagen. Ich ziehe mich nach einer ordentlichen Übergabe auf mein Direktmandat im Tiroler Landtag zurück.
Und wie Sie es von uns kennen, blicken wir natürlich auch bei diesem Thema auf beide Seiten. Bei uns im Studio heute Carina Trauner, hallo, freue mich, dass du da bist, und René Aach. Also, schauen wir auf beide Seiten, Carina. 3 Tage hat es jetzt eben gedauert, bis Dornauer nach diesem Skandalfoto zurückgetreten ist. Besser spät als nie, sagt da die eine Seite.
Genau, man hat gespürt, bei manchen ist heute wirklich ein bisschen Erleichterung durch die Runde gegangen, könnte man sagen. Wir haben uns da auch umgehört in Innsbruck. Da haben wir uns bei den Menschen umgehört, haben mal gefragt, was sagen Sie dazu, dass er jetzt zurückgetreten ist? Und da waren einige dabei, die gesagt haben, ja, die Vorwürfe, die waren einfach zu schwer und es ist gut, dass er diesen Schritt jetzt gemacht hat.
Ich sehe das sehr fragwürdig. Weil ich glaube, jemand, der so, auch wenn es vielleicht nicht stimmt, dass er das geschossen hat, das weiß man nicht, ist einfach die Glaubwürdigkeit verloren gegangen.
Er ist auf jeden Fall eine fragwürdige Persönlichkeit.
Da gibt es keine Zukunft für ihn. Geht so nicht. Kann keiner machen.
Ja, er ist eine fragwürdige Persönlichkeit, haben wir jetzt gerade gehört in dieser Meinungsumfrage. Und da bezieht man sich eben nicht nur auf diesen Skandal aktuell, sondern auch auf die Vergangenheit. Da hat es ja immer wieder Probleme auch gegeben mit Georg Dornauer. Da war es unter anderem so, dass er sexistische Aussagen über eine Kollegin im Landtag hier auch getätigt hat. Es hat letztens auch mal ein Interview gegeben, wo er etwas betrunken war, könnte man so sagen. Also diese ganzen Geschichten, die haben wir in den letzten Tagen ja auch sehr viel gehört. Also es hat für die SPÖ auch eigentlich immer wieder die Gefahr bestanden, dass noch weitere Skandale bei Georg Dornauer einfach dazukommen, weil er das einfach immer wieder geliefert hat. Und was auf Social Media heute auch ein bisschen durchgeklungen ist, also da gab es verschiedene Stimmungen, aber die eine Seite, die hat eben gesagt, dass es gut ist, dass er jetzt den Hut genommen hat, auch wenn es ein paar Tage gedauert hat, aber dass es einfach nicht mehr ganz so üblich ist in heutigen Zeiten, dass Politikerinnen und Politiker dann auch wirklich zurücktreten, wenn es Probleme gibt. Wir erinnern uns zum Beispiel an den ehemaligen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, der nicht mal den Urschussvorsitz zurücklegen wollte, obwohl er ja selber auch in diesem Urschuss immer wieder angegriffen wurde. Das heißt, das ist ihm da jetzt heute eigentlich auch positiv angekreidet worden, dass man gesagt hat, okay, zumindest von den großen Ämtern ist er jetzt mal zurückgetreten.
Also zumindest von den großen Ämtern ist er wieder zurückgetreten, da das Aufatmen quasi die eine Seite, Dornauer ist fast weg. Aber René, auf der anderen Seite mit einem Schlag alles Gute in der SPÖ jetzt trotzdem nicht, oder?
Wenn wir noch in Tirol bleiben, dieses fast weg trifft es eigentlich schon ganz gut. Das hat nämlich vielen auch sauer aufgestoßen und vor allem auch, dass er aus ihrer Sicht nicht einsichtig genug war. Also die Kommentare auf Twitter hat es natürlich auch auf der anderen Seite gegeben, wie zum Beispiel vom AMS-Chef Johannes Kopf, der sagt, da weicht jemand nicht, weil er muss, sondern da weicht jemand, weil er muss, nicht aus Einsicht, so ist es richtig. Und in diese Kerbe hat es viele Tweets auch gegeben. Und auch ein bisschen, weil er in seinem Statement auch davon gesprochen hat, dass er ja eigentlich keinen Grund dafür sieht, zurückzutreten.
Bei aller schiefen Optik und nachvollziehbarem Unverständnis möchte ich festhalten, dass kein Gesetzesbruch stattgefunden hat, kein Schaden entstanden ist, ich keine Einladung angenommen habe, sondern lediglich einen Freund in die Steiermark auf einen Jagdausflug begleitet habe. Auch René Benko war damals mit dabei. Dies bedeutet in keiner Weise, dass ich geschäftliche Vorgangsweisen von René Benko in irgendeiner Form gutiere oder gar unterstütze.
Es ist also dieses Argument, nicht einsichtig genug zu sein. Und vor allem auch ist es ein bisschen das Argument, das wir in den letzten Jahren von der ÖVP gehört haben, wenn es um Rücktrittsforderungen gegangen ist, dass es ja nicht Strafrechtliches geben würde, quasi das gegen ihn vorliegt. Dass es auch moralische Gründe geben könnte, warum er zurücktreten will, das lässt auch er da irgendwie außen vor. Und das stößt auch in der Tiroler SPÖ vielen sauer auf. Vor allem auch, weil er sich noch nicht sofort zurückziehen will. Nicht nur, dass er sich nicht ganz zurückzieht. Und da gibt es zum Beispiel auch die SPÖ-Landtagsvizepräsidentin Elisabeth Blanik, die wirft ihm da heute Realitätsverweigerung vor. Schauen wir uns auch ganz kurz an, was sie zur Tiroler Tageszeitung gesagt hat.
Das muss ein Rücktritt sein und kein Schritt zur Seite.
Und da ist sie nicht die Einzige. Es gibt auch vom Verband Sozialistischer StudentInnen in Innsbruck ebenfalls Kritik heute auf Twitter von Tobias Köhle, der sich da heute auch sehr verärgert zeigt. Auch eine Stimme aus der Tiroler SPÖ also. Ein Schritt zur Seite ist ein Schlag ins Gesicht für die gesamte Partei nach dieser uneinsichtigen, trotzigen, von Selbstbeweihräucherung strotzenden PK müsste Georg Dornauer den Anstand haben, sich aus allen politischen Funktionen zurückzuziehen zum Wohle der Partei und des Landes, sagt er da. Und prinzipiell...
Sein Parteifreund.
Genau.
Und das muss man nochmal klar sagen. Ja,
auch die Jugend ist nicht immer quasi ganz die Freunde der Parteichefs, aber trotzdem auch der Club ist irgendwie gespalten. Man sagt, ja, er hat das Recht auf dieses Mandat, er ist da direkt hingewählt worden, aber er soll im Club künftig eher isoliert sein, ist so durchgeklungen. Und auch, weil wegen ihm ja eine andere Abgeordnete ausscheidet, das ist recht kompliziert mit den Listen aus den Bezirken und so weiter, aber da wird auch ein Wechsel stattfinden. Man muss auch dazu sagen, es gibt schon viele Parteichefs, auch auf Bundesebene, die zurückgetreten sind ins Abgeordnetenmandat sozusagen. Sebastian Kurz, Christian Kern, die sind dann auch nicht lange geblieben. Also da muss man mal schauen, in welche Richtung es dann...
Bleiben wir bei der Bundesebene vielleicht ganz kurz und schauen auch zur SPÖ auf Bundesebene. Weil wir wissen, Dornauer war jetzt nicht immer der beste Freund von den Parteichefs, eben vorher Pamela Rendi-Wagner und jetzt auch nicht Andreas Babler. Ist das vielleicht eine Chance, um da ein bisschen die Partei hinter Babler, so wie er sie gerne hätte, zu positionieren?
Das ist auf alle Fälle das, was Andreas Babler jetzt hofft. Er hat ja gestern schon gesagt, Georg Dornauer weiß, was er zu tun hat. Das war schon ein bisschen der Wink mit dem Zaunpfahl. Und auch heute hat er hier auf X schon etwas gepostet. Schauen wir da mal kurz rein, was er da geschrieben hat. Georg Dornauer zeigt mit diesem Schritt Verantwortung. Dass wir in manchen politischen Feldern nicht immer einer Meinung waren, ist bekannt. Dennoch möchte ich mich bei ihm für seine Arbeit für Tirol und die SPÖ bedanken. Da heißt es also, er hat Verantwortung gezeigt, also, und er hat auch anklingen lassen, dass man nicht immer einer Meinung war. Und genau so war es ja auch. Also man hat immer wieder gespürt, auch gehört aus Tirol, dass es da Meinungsverschiedenheiten gab. Und jetzt hofft man, dass das einfach die Möglichkeit ist, dass es einfach anders auch weitergeht. Andreas Babler ist jetzt in den letzten Tagen immer wieder angesprochen worden auf Georg Dornauer, gerade da, wo diese Sondierungen stattfinden, wo die SPÖ versucht, eigentlich positiv in den Medien vorzukommen, ist dieses Kapitel immer wieder aufgeschlagen. Und man hofft jetzt einfach, dass auch mit den Rücktritten, die es in letzter Zeit gegeben hat, sich da jetzt andere Menschen in der Partei finden und David Ecker-Kranzinger zum Beispiel, der in Salzburg zurückgetreten ist, genauso wie Michael Lindner in Oberösterreich, die galten ja auch nicht unbedingt als die Unterstützer von Andreas Babler. Und was daran gut ist, dass die jetzt zurückgetreten sind aus Sicht von Andreas Babler, das können wir uns kurz anhören. Da haben wir heute nämlich schon mit Politikberater Thomas Hofer gesprochen.
Für Babler selber ist das aber nicht nur eine schlechte Nachricht, denn gerade mit Dornauer, aber auch den beiden anderen Rücktritten sind natürlich auch deutliche Kritiker intern, was seine Person angeht, abgetreten. Und insofern gibt es da für ihn vielleicht sogar die Chance, zumindest mal weniger Kritiker zu haben, beziehungsweise vielleicht sogar seinen Bereich ein wenig zu stabilisieren und auszuweiten.
Und was da auch für mehr Stabilität sprechen würde, ist der Nachfolger von Georg Dornauer, nämlich Philipp Wohlgemuth. Da hat Andreas Babler heute auch schon in seinem Tweet erwähnt, dass er ihn schon viele Jahre kennt und ihn als Gewerkschafter da schon kennengelernt hat. Den sieht er offenbar auch sehr, sehr positiv. Philipp Wohlgemuth ist jetzt auch ein ganz anderer Typ Mensch als Georg Dornauer. Von ihm weiß man, er ist eigentlich eher der ruhigere Typ, der da jetzt nicht so sehr ins Rampenlicht unbedingt will. Das heißt, man kann erwarten, dass da in Zukunft vielleicht nicht mehr so viele Querschüsse aus Tirol kommen, wie es bisher der Fall war.
Trotzdem hat sich Georg Dornauer da heute nicht nehmen lassen, auch noch einmal quasi in Wien eine Watschen zu schicken, wie man so schön sagt. Er hat da nämlich gesagt, dass unter ihm sozusagen alle Wahlen gewonnen worden seien, anders als auf Bundesebene.
Die Bundespartei hat immer wieder auch an Stimmen bekanntlich verloren. Wir haben unter meiner Ägide jede Wahl gewonnen, ob Gemeinderats- und Bürgermeisterinnenwahl.
Ja, und auch diese Rücktrittsserie, die du angesprochen hast, 3 Rücktritte in kürzester Zeit hat es da gegeben. Und da spekuliert jetzt heute auch Rudi Fussi, der ja auch Andreas Babler das Amt streitig machen möchte, dass es nicht der letzte gewesen sein könnte. Er schreibt da auf Twitter Folgendes.
Nummer 4 folgt bald.
Ja, da geht schlussendlich um einen Retweet, den er von Susanne Schnabel, ORF-Journalistin, quasi auf den er geantwortet hat. Sie schreibt nämlich von einer roten Serie, dass man das so nennen könnte. Und er meint eben, dass, wir nehmen es an, er von der Steiermark spricht, weil dann auch dort dürfte es möglicherweise so sein, dass die SPÖ aus der Regierung fällt. Und quasi auch hier Anton Lang dann möglicherweise auch noch nach der Steiermark-Wahl den Hut nehmen könnte.
Als 4. roter Landeschef.
Ganz genau, richtig. Und auch generell gibt es SPÖ-Kritiker wie Silvia Grünberger, ÖVP-nahe PR-Beraterin, gestern bei Wild umstritten, generell so die Lage der SPÖ als totale Verwirrung bezeichnet, wo sie eine ruhige Hand braucht und sie nicht weiß, ob Babler da die richtige Person jetzt auch wäre, quasi hier die SPÖ, die Parteien in ruhige Fahrwasser zu führen.
Was Rudi Fussi da gemeint hat, das werden wir hier in dieser Sendung noch herausfinden. Der ist nämlich gleich bei uns im Studio zum großen Interview. Da werden wir da natürlich nachfragen. Aber kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema und da bleiben wir bei der SPÖ. Andreas Babler hat ja tatsächlich gerade noch etwas ganz anderes zu tun, als sich da mit der eigenen Partei und mit Tirol zu beschäftigen. Er bemüht sich ja gerade intensiv um eine ÖVP- und NEOS-Zusammenarbeit.
Ja, Sondierungsgespräche laufen heute zum ersten Mal mit allen 3 kompletten Sondierungsteams, also aus SPÖ, ÖVP und dem NEOS-Team auch. Und da hat man ein bisschen den Eindruck, es geht jetzt langsam ums Eingemachte.
Pressekonferenz hat es heute keine gegeben. Man will, wie es so schön heißt, einfach wirklich weiterhakeln. Die NEOS sollen einen kompletten Budgetüberblick bekommen, wie wichtig eine Regierungsbeteiligung für die Pinken und natürlich auch persönlich für Beate Mein-Reisinger ist. Das schauen wir uns jetzt an. Da schauen wir uns eben jetzt beide Seiten an. René, ich würde ganz gerne mit dir beginnen. Selbst wenn das mit dieser Dreierkoalition etwas wird, die NEOS sind ganz einfach die kleinste Partei, haben im Vorfeld schon sehr große Forderungen gestellt, vielleicht zu große. Wie problematisch kann das werden für die NEOS?
Du hast es schon gesagt, die NEOS fordern viel, sie haben im Wahlkampf eigentlich viel versprochen, muss man sich nur kurz anschauen, prinzipiell Reformen, das glaube ich, haben wir jetzt alle von Beate Meidl-Reisinger in jedem Satz mindestens einmal gehört, aber da waren so Begriffe wie Bildung über alles stellen, Klimaschutz mit Wirtschaft verbinden, wo man nicht weiß, ob da quasi auch alle Betriebe auch mitgehen würden. Die Vereinten Staaten von Europa, saubere Politik. Da gibt es ja auch an alle oder an viele den Vorwurf, dass das vielleicht manche gar nicht so sehr wollen würden, aus eigenem Interesse heraus.
Das würden Sie natürlich so nicht öffentlich sagen, aber wir weiß, was in der Verhandlung alles besprochen
aber es wird. Gibt im Prinzip ja auch in Wien Kritik an den Wiener NEOS, dass sie quasi in der Regierungszusammenarbeit mit der Wiener SPÖ hier nicht genug tun würden. Aber genau all das kann auch quasi den Juniorpartnern oft sehr gefährlich werden. Da braucht man nur jetzt neuestens nach Deutschland schauen, die FDP. Da war schon Lindner auch ein bisschen an Streitigkeiten mitverantwortlich, aber trotzdem war man dort der Juniorpartner, ist in allen Landtagswahlen abgestraft worden, teilweise sogar mit nur 1% aus den Landtagen gefallen. Aber auch in Österreich gibt es sogar Beispiele mit NEOS-Beteiligung auf Bundeslandebene. Zum Beispiel in Salzburg hat es eine Dirndl-Koalition gegeben und da ist man nach der Landtagswahl sogar nicht nur aus der Regierung, sondern ganz aus dem Landtag hinausgefallen. Also gerade für Kleinparteien kann einfach eine Regierungsbeteiligung, wie man so in der Vergangenheit sieht, eine Gefahr werden, eine größere sogar.
Absolut. Auf der anderen Seite hat man ja das Gefühl bei NEOS, dass sie eigentlich seit der Parteigründung schon mitregieren wollen. Also das ist immer schon das ganz, ganz große Ziel gewesen. Sie sagen, sie wollen Verantwortung übernehmen und so nah wie jetzt waren sie halt auf Bundesebene noch nie. Das heißt, man will diese Chance jetzt einfach nutzen und es stehen die Sterne derzeit auch gar nicht so schlecht, dass man da das eine oder andere Leuchtturmprojekt auch wird umsetzen können. Denn die NEOS, die haben quasi ein bisschen schon das Mantra vorgegeben jetzt für diese Sondierungsgespräche, weil wir hören von ÖVP und SPÖ eigentlich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder nicht weiter wie bisher. Es muss sich was ändern und das ist eigentlich so einer der typischen NEOS-Slogans, die ja sich auch immer als die Reformpartei hinstellen. Und dieses Mantra, das jetzt ÖVP und SPÖ auch für sich entdeckt haben, das hat Beate Meinl-Reisinger, die NEOS-Chefin, heute auch selbst am Weg zu den Sondierungsgesprächen angesprochen.
Das ist kein Weiter wie bisher, ist nicht nur ein Stehsatz. Das wird jetzt auch heute zu definieren sein, was das gemeinsame Bild dafür ist, was es heißt, Reformen zu bringen, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Ja, und eines kann man noch sagen, die mögliche neue Zuckerl-Regierung, die hat schon zumindest einen ersten etwas ungewöhnlichen Fan gewonnen, nämlich Werner Kogler von den Grünen. Der hat heute schon getwittert oder auf X geschrieben. Schauen wir mal kurz rein, was er da schreibt. Im Interesse der Republik und ihrer Menschen mögen die Verhandlungen in diesen unsicheren Wendezeiten konstruktiv und zügig verlaufen. Ich hoffe aufrichtig, dass das Karl Nehammer, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger gelingt.
Ein bisschen Erleichterung vielleicht. Ja. Die Grünen wären ja sonst in der Ziehung gewesen.
Oder vielleicht hofft er auch, dass er doch noch zum Zug kommt, wenn es mit den NEOS nichts wird, weil ich glaube, man wird, wenn es nichts werden sollte, nicht gleich blau-schwarz anvisieren, weil dann wären...
Also das ist, natürlich schwierig, also weil du jetzt gerade gesagt hast, dann wird man vielleicht nicht gleich in Richtung Türkis und Blau gehen. Auch die Grünen dann danach, nach diesen Verhandlungen wieder mit einzubinden, wird, glaube ich, schwierig. Also wenn Karl Nehammer und Andreas Babler jetzt scheitern mit den NEOS und sagen, sie machen es auch nicht zu zweit, dann wird das schon eine ziemlich haarige Angelegenheit, dass sie sich überhaupt in ihren Posten halten können, dass nicht innerhalb der Partei doch gerade bei der ÖVP die kommen, die sagen, probieren wir es doch mit der FPÖ auf Bundesebene und die dann einfach Karl Nehammer abmontieren.
Und Karl Nehammer hat ja gestern wirklich ganz dezidiert gesagt, damit sind die Grünen raus, nämlich damit, dass wir uns jetzt mal für die NEOS entscheiden.
Der Tweet klingt auf jeden Fall freundlicher als bei der SPÖ in Tirol. Also da sind die Parteifreunde, da klingt das auf jeden Fall netter. René, aber ganz kurz, schauen wir uns vielleicht noch das Inhaltliche an. Das ist schon vorhin gesagt, Bürokratieabbau, Sparen etc. Das sind ja alles eigentlich Punkte, die mit ÖVP und SPÖ schwer bis gar nicht umzusetzen sind.
Auch wenn man sich die Projekte anschaut, die NEOS wollen, zum Beispiel eine Pensionsreform, da muss man sich nur anschauen, es ist ein dermaßen unbeliebtes Thema bei allen Parteien, weil es einfach vor allem auch bei den beiden Großen, also ÖVP und SPÖ, die größte Wählergruppe ist. Also mit der will man sich es auch einfach nicht verscherzen. Aber dass das gesamte System reformiert gehört, da sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten einig. Die Frage ist nur, wo? Das heißt, man müsste möglicherweise das Pensionsantrittsalter hochsetzen. Ich glaube, da kann jeder von uns drüber sprechen, dass man das nicht so gerne hört. Und
aber wir mögen unseren Job sehr, sehr gerne.
So ist es, aber trotzdem. Und auch wenn man quasi über Pensionserhöhungen, die vielleicht nicht mehr ganz so hoch ausfallen könnten, spricht, also das wollen viele nicht. Und die NEOS waren die einzigen, die immer vom Sparen gesprochen haben. Aber schlussendlich...
Von der Gerechtigkeit auch für die Jugend, nicht?
Genau.
Irgendwie so sich das auf
kann
die
auch bedeuten, dass man keine Steuerreformen machen kann. Auch das ist quasi so das Zuckerl, das ja die Regierungen eigentlich immer gern gemacht haben. Und dass es vielleicht sogar Steuererhöhungen braucht bei diesem Loch im Budget. Und das haben eigentlich die NEOS immer im Wahlkampf dezidiert ausgeschlossen. Also da könnte es sogar sein, wenn diese Expertinnengruppe empfiehlt, dass man irgendwo doch noch mehr Geld reinholen muss, dass die NEOS da schon eines ihrer Versprechen brechen müssen. So viel Verbrechen.
Falscher Versprecher gewesen. Ja, auf der anderen Seite, wir wissen ja, ein Regierungsprogramm, selbst wenn es nur zwei Parteien sind, das erfordert natürlich Kompromisse, das verstehen die meisten Wählerinnen und Wähler, solange wichtige Leuchtturmprojekte, die hast du vorher schon mal kurz anklingen lassen, ja schon noch zumindest dabei sind und die NEOS könnten da wahrscheinlich auf ein paar Leuchtturmprojekte vor allem mit der ÖVP hoffen, oder?
Genau so ist es. Man ist ja mit der ÖVP in manchen Fragen sich eigentlich nicht so weit entfernt. Also da gibt es sicher das eine oder andere, das man hier mit einbringen kann in das Regierungsprogramm. Und die eine Seite sagt nämlich auch, es ist bei ÖVP und Grünen gegangen und die waren schon meilenweit voneinander entfernt. Dann wird man es halt so anlegen, dass die einen ein paar Leuchtturmprojekte durchsetzen können, die anderen dafür in einem anderen Bereich was.
Den Erfolg gönnen.
Genau. Dass halt oder jeder
sich leben lassen, hören wir so oft in letzter Zeit nicht.
Ja. Dass sich jeder halt einfach hinstellen kann vor den eigenen Wählerinnen und Wählern und sagen, das haben wir euch versprochen, das haben wir jetzt geliefert und dass jeder dann zumindest ein paar Projekte hat, wo man einen Erfolg verbuchen kann.
Aber auch interessant. Die Grünen sind abgestraft worden bei dieser Wahl, noch einmal quasi aus der Regierungsarbeit.
Obwohl es das gegeben hat, interessant natürlich gerade bei ÖVP und SPÖ, wird das Erfolg gönnen, war ja in der letzten, damals noch großen Koalition ein absolutes No-Go, da hat man sich überhaupt keinen Erfolg mehr gegönnt, also es wird auf jeden Fall neu werden. Schauen wir ins Ausland. Letztes Thema, denn nicht nur genug in der österreichischen Politik geht's rund, sondern natürlich und ganz besonders in den USA. Und da hat's heute am Abend ein historisches Treffen im Weißen Haus gegeben.
Noch Präsident Joe Biden empfängt den ehemaligen und zukünftigen Präsident Donald Trump. Schauen wir da kurz rein.
Als Präsident, gewählter und ehemaliger, meine Gratulation, Donald. Ich freue mich auf einen reibungslosen Übergang. Wir werden alles tun, um das vorzubereiten und heute können wir ja schon ein paar Punkte besprechen.
Vielen Dank. Politik kann hart sein und sehr oft haben wir auch keine sehr nette Welt vor uns. Heute allerdings schon und ich schätze diesen friedlichen Übergang wirklich sehr. Vielen Dank.
Ja, so wie ist die Stimmung jetzt in den USA? Wir schauen uns beide Seiten dazu an. Nach der Wahl von Donald Trump letzte Woche Versöhnung oder doch eher Spaltung. Carina, jetzt haben wir dieses Treffen gesehen mit sehr hoher Symbolkraft natürlich auch. Das romantische Feuer im Hintergrund, die betonte Atmosphäre. Gibt es da vielleicht auch noch Hoffnung auf Versöhnung statt Spaltung?
Auf alle Fälle hegen sie noch die ein oder anderen US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner. Wie lange es so bleibt, ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn wir uns allein zurückerinnern an die letzte Wahl, wo Donald Trump gewonnen hat, wo Joe Biden gewonnen hat, genau, pardon, waren solche Bilder einfach komplett unvorstellbar. Also da gab es Donald Trump, der gesagt hat, die Wahl, die wurde uns gestohlen. Und dann gab es auch noch den Sturm aufs Kapitol. Und wo mehrere Menschen auch gestorben sind. Also wirklich ein Angriff auf die Demokratie, muss man sagen. Und jetzt sitzen sie zu zweit da, bei dem Lagerfeuer, du hast es schon angesprochen, sehr gemütliche Runde. Donald Trump sagt, er schätzt diesen friedlichen Übergang, was auch ein bisschen interessant anmutet, wenn man sich eben überlegt, was damals passiert ist.
Genau, das nicht gemacht hat, als er noch Präsident war und an Joe Biden übergeben hat. Hat sie nicht mal ein Treffen mit Handshake gegeben damals?
So ist es, aber nett, dass er es jetzt schätzt, dass es der andere so macht. Man muss aber auch sagen, Donald Trump ist jetzt eigentlich nicht angewiesen auf die Demokraten. Also so wie es derzeit aussieht, die Prognosen sagen eigentlich, er hat eine Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses. Also er wird die Demokraten jetzt nicht für viele Vorhaben brauchen. Dementsprechend ist natürlich auch fraglich, ob er jetzt so stark den Kompromiss suchen wird in seiner Amtszeit.
René, apropos Kompromiss, was sehr kompromisslos wirkt, ist die Personalauswahl von Donald Trump. Die ist alles andere als versöhnlich und sorgt heute weltweit für Schlagzeilen. Warum denn?
Ich darf die Seite vertreten, weil manche glauben, es ist ein Gruselkabinett. Anders als beim letzten Mal ist es diesmal tatsächlich so, dass nur Trump-Loyalisten mit dabei sind und vor allem auch sehr viele Persönlichkeiten mit sehr starken Charakteren, wenn man es so nennt. Wir werden uns jetzt ein paar anschauen. Wir starten mit Elon Musk, reichster Mensch der Welt. Der Wahlkampfauftritt, der momentan ohnehin schon jeder quasi in Erinnerung kommt, wenn man von ihm spricht, wo er schön durchs Bild herumhüpft. Elon Musk ist ja Vorstandschef von Unternehmen wie Tesla oder SpaceX, war eben der lauteste Unterstützer von Donald Trump. Und die Frankfurter Allgemeine, die schreibt da jetzt eigentlich, jetzt soll das Ernten beginnen. Also Elon Musk bleibt im engsten Zirkel von Donald Trump. Die letzten Tage hat er ja mit ihm gemeinsam auf Trumps Privatsitz Mar-a-Lago sehr, sehr viel verbracht, ist da auch bei einem Telefonat mit zwischen Trump und Zelensky plötzlich scheinbar hereingekommen und hat da mit telefonieren dürfen. Und er hat auch Wunschkandidatinnen und Kandidaten für den Mehrheitsführer im US-Senat genannt. Also da dürfte schon sehr viel Anspruch quasi auch geben. Aber er wird jetzt der Vorsitzende eines Beratergremiums, der die Regierungsbürokratie zerlegen soll. So ist das Zitat. Da gibt es eine Aussendung, da schreibt Donald Trump auch von The Great Elon Musk. Also man merkt schon, da gibt es eine Zuneigung füreinander.
Dabei haben die sich eine Zeit lang gehasst. Also genau. Das muss man schon auch dazu sagen.
Und dieses Gremium ist jetzt nicht
Teil... Ist das ja viel Geld gespendet? Ja.
Man muss auch dazu sagen, dass das Gremium soll nicht Teil der Regierung sein, aber sehr eng mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten.
Das sehen wir jetzt übrigens den hupfenden Elon Musk für alle, die
da sich in Erinnerung haben. Genau. Und das Weiße Haus ist dann quasi auch zuständig dafür, dass seine Unternehmen Aufträge bekommen und auch reguliert werden. Und da gibt es den US-Kommentator Max Burns, der beschreibt das heute ein bisschen sarkastisch auf Twitter, dass er das eigentlich ganz schön schlau gemacht hat.
Es ist sehr schlau von Elon Musk und Vivek Ramaswamy, Regierungsbeamte zu werden und gleichzeitig ihre Führungspositionen bei Unternehmen zu behalten, die entweder Geschäfte mit der Regierung machen oder Regierungskonflikte mit ihr haben.
Und es ist auf jeden Fall schon so, dass sich die Wahl jetzt für ihn ausgezahlt hat. Elon Musk ist allein am ersten Tag nach der Wahl um 20 Milliarden Dollar reicher geworden. Der Tesla-Gesamtwert ist seit der Wahl um mehrere hundert Milliarden Dollar gestiegen. Im Vergleich zu Twitter, da hat er damals 44 Milliarden gezahlt. Also er hat da schon ordentlich abgecashed, wenn man eigentlich möchte.
Und jetzt auch einiges an Macht, nicht?
So ist es.
Die Gegenseite, die kann man eigentlich relativ schnell abhandeln. Das ist nämlich die vor allem von den Trump-Fans, die generell schon mal nicht sehr viel Kritik an Trumps Entscheidungen hier äußern, die natürlich hinter ihm stehen und die auch eigentlich dahinter stehen, wenn jemand da ist, der ein Macher ist. Also sie erhoffen sich einfach von der neuen Regierung und auch von den Beratern rundherum, dass sie einfach Dinge durchziehen, die bisher keiner gemacht hat. Da muss auch nicht immer so genau drauf geschaut werden, wo kommen diese Personen her oder wie genau nehmen sie es auch immer mit dem Gesetz. Das werden wir dann bei den nächsten Personen vielleicht auch noch besprechen. Was jetzt Elon Musk betrifft, gibt es aber natürlich auch eine Wirtschaftskompetenz, die man ihm einfach nicht nehmen kann und die einfach nicht bestreitbar ist. Also er hat es einfach geschafft, aus zumindest nicht sehr reichen Verhältnissen der reichste Mann der Welt zu werden, hat sehr, sehr viele verschiedene Firmen und hat es einfach geschafft, dass ihn auch jeder auf der Welt kennt. Das heißt, er hat sehr viele Kompetenzen und da kann man auch davon ausgehen, dass er sich dieses Gebiet, das er jetzt betreuen wird, sehr, sehr genau vornehmen wird.
Weil es schon auch einige gibt, die sagen, fraglich ist, wie lange diese Allianz zwischen den beiden hält, weil sie beide nicht gern das Rampenlicht teilen. Momentan hält sie jedenfalls und es gibt auch auf Twitter ganz lustige AI-generierte Bilder, wo man sagt, dass Elon Musk eigentlich die wahre First Lady im Weißen Haus wäre, weil Melania Trump ja offensichtlich gar nicht so sehr First Lady sein will. Also da gibt es momentan...
Die Frage ist auch, wie viele Stunden der Tag von Elon Musk hat. SpaceX, ja. Twitter, Tesla, jetzt ein Regierungsamt oder immer so, unglaublich eigentlich. Ja. Also effizient ist sein Stichwort auf jeden Fall. Wer ist denn noch da drinnen?
Genau, die Carina hat ja vorher noch weitere Personen angesprochen. Da gibt es ja doch noch einige, die dafür aufsehen sollen.
Kristi Noem zum Beispiel soll Heimatschutzministerin werden, wäre also quasi die Innenministerin, also das Pendant bei uns, ist Trump-Unterstützerin seit der ersten Stunde, ist Gouverneurin von South Dakota und wäre mit diesem Amt dann quasi zuständig auch für die Einwanderungsbehörden, die Grenzkontrollen und so weiter. Sie war auch als Vizepräsidentin kurzzeitig im Gespräch, aber sie schreibt sehr viele Negativschlagzeilen, unter anderem, weil sie ihre 14 Monate alte Hündin Cricket, das schreibt sie selber in ihrem Buch, erschossen hat, weil sie sich trotz elektrischem Halsband nicht zu einem Jagdhund ausbilden lassen wollte.
Und pazifistischer Hund.
Sie schreibt auch dazu, dass sie das Gleiche damals, kurz danach, mit einer bösen, Zitat, bösen und gemeinen Ziege gemacht hat, die ihren Kindern immer hinterhergejagt sein soll. Also
jedenfalls die abstrus.
Ja, die Gegenseite ist eigentlich in dem Fall sie selbst. Ja. Sie nimmt das nämlich als Positivbeispiel her und sie sagt, das zeige, dass sie nicht vor schwierigen Entscheidungen zurückschreckt. Das ist etwas, was vielleicht dem einen oder anderen Republikaner auch gefallen könnte. Sie wollen natürlich einen Hardliner, gerade was Migration angeht. Und was man auch sagen muss, sie wird definitiv hinter Trump stehen. Wir können kurz schauen. Donald Trump hat ja eigentlich für all seine Kandidaten auf X ein bisschen etwas ausgeschickt, einen Text. Und da gibt's einen zu ihr. Da hat sie auch selber ein kurzes ein Zitat reingegeben. Schauen wir da mal kurz rein. Sie schreibt unten, auch, sie will America safe again machen. Wir kennen natürlich diese Aussagen, sehr ähnliche, Make America Great Again von Trump. Also sie hat hier natürlich diesen Slogan übernommen. Sie will es auch wieder sicher machen. Und man merkt einfach zwischen den beiden, da wird es eigentlich ziemlich gut funktionieren in Zukunft.
Es gibt aber noch weitere Fakten. Sie darf zum Beispiel 15% von South Dakota nicht betreten, weil sie sich mit der indigenen Bevölkerung dort verscherzt hat, mit rassistischen Äußerungen. Sie hat sich dafür ausgesprochen, dass Vergewaltigungsopfer, Minderjährige, die dabei schwanger werden sollten, das Kind bekommen müssen. Und sie hat auch damit geprahlt, dass ihre zweijährige Enkelin schon eine Shotgun und ein Gewehr besitzt. Also sie ist mit jedem Fall eine sehr...
Auf jeden Fall extrem.
Eine Hardlinerin auf jeden Fall.
Genau, ja. Ihre Beliebtheit hat es aber nicht unbedingt einen Abbruch getan. Sie hat die Wahlen nämlich vor 2 Jahren mit einer großen Mehrheit auch gewonnen. Also beliebt ist sie offenbar trotzdem.
Dann ganz herzlichen Dank. Danke, dass ihr da wart, beide Seiten beleuchtet habt, zur Innenpolitik und zur Außenpolitik. Und bei uns geht's jetzt gleich weiter mit dem Interview, wie gesagt, mit Rudolf Fussi. Wir sprechen über die SPÖ, aber zuvor?
Zuvor schauen wir, was dann im Anschluss noch ansteht, nämlich bei Wild umstritten bei Werner Secker.
Rund um diesen Jagdskandal des Tirolers Georg Dornauer, da haben unsere Gäste heute ja ganz besonders klare Worte mitgebracht. Allen voran die geprüfte Jägerin Andrea Gdolski. Dann heute auch bei uns der frisch ausgezeichnete Staatskünstler Thomas Maurer und die Grünen-Legende Peter Pilz. Dann sprechen wir auch noch über Donald Trumps radikale Freunde. Sehr, sehr interessant, wer da der künftige US-Verteidigungsminister werden soll. Und wir sprechen über den Bürgermeister in Niederösterreich, der rund um den Verkauf eines ehemaligen KZ-Geländes sich ein sehr, sehr einträgliches Körbergeld gesichert haben soll. Wir freuen uns auf euch.
So, und wie gesagt, bei uns geht es jetzt hier weiter mit dem Interview mit Rudolf Fussi, der ja, so viel ist ja allen, glaube ich, bekannt, die SPÖ übernehmen will. Hallo und schönen guten Abend, Herr Fussi.
Danke für die Einladung, schönen Abend.
Herr Fussi, wir haben in dieser Sendung eigentlich sehr oft Duelle. Wir wollten es auch heute machen.
Ja.
Haben bei der SPÖ angerufen und gefragt, wer denn da antreten will und haben oft als Antwort bekommen, nein, wir kommen da nicht, das ist kein ernstzunehmender Player in der SPÖ, der Herr Fussi, man solle die Ego-Show nicht unterstützen. Was entgegnen Sie da?
Gar nichts. Ich will ja niemandem seine Meinung nehmen und lasse es so stehen.
Aber stört Sie das gar nicht, dass nein. Die SPÖ, deren Vorsitz Sie übernehmen wollen, dass da sozusagen so ein Gegenwind gleich kommt?
Das ist ja nicht die SPÖ. Man muss sagen, das ist die SPÖ-Bundesgeschäftsführung, das ist das Team von Andreas Babler, das bewiesen hat, dass die SPÖ nicht erfolgreich ist. Das hat man gesehen am 29. September mit einem völlig falschen Programm, einem völlig missglückten Wahlkampf. Und der Karl Seitz, der zweite Vorsitzende der SPÖ nach dem Gründer Viktor Adler, hat einmal seinen Kritikern im Reichstag zugerufen, eure Kritik reicht mir nicht einmal bis zum Knöchel. Finde ich, ist ein schönes Zitat.
Sie haben ja heute eine Pressekonferenz abgehalten und da haben Sie schon auch oft das Wort wir in den Mund genommen und damit natürlich schon auch rote Unterstützer, Unterstützerinnen gemeint. Wer unterstützt Sie denn an prominenten SPÖlerinnen oder SPÖlern?
Das wird in den nächsten Wochen sukzessive bekannt gegeben. Wir intensivieren jetzt die Kampagne. Wir warten jetzt noch das Ergebnis der steirischen Landtagswahl ab. Aber auch dort wird Anton Lang meiner Einschätzung nach eine verheerende Niederlage einfahren.
Das ist der vierte Landessprecher,
wenn Sie heute Landessprecher wäre es, der dann geht. Weil dieser Babler-Kurs mit Arbeitsplatzvernichtung, mit 32-Stunden-Woche, mit völligen unklaren Positionen zu Asyl und Migration, mit der völligen fehlenden Kenntnis bei Wirtschafts- und Steuerpolitik einfach von den Menschen nicht mehr gewünscht wird, auch in der Partei nicht. Babler hat ja nie eine Mitgliederbefragung gewonnen, im Übrigen, wie man weiß, hat er Hans-Peter Doskozil gewonnen. Und dann wurde sozusagen Hans-Peter Doskozil verhindert von Wien und der Gewerkschaft primär. Und so wurde es durch einen Zufall der Geschichte Andreas Babler, der mit dieser Aufgabe sichtlich völlig überfordert ist.
Aber jetzt wollen Sie uns noch niemanden sagen, wenn Sie sagen, in den nächsten Wochen werden Sie dann
das Tempo bestimme schon noch ich.
Genau. Also für jetzt gibt es keine SPÖ-Promi, wo Sie sagen, der oder die steht ganz fest.
Nein, aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, da kommen spannende Persönlichkeiten, die jetzt definitiv nicht hinter dem Vorsitzenden stehen und auch schon kurz davor waren, die SPÖ wieder zu verlassen. Aber es werden Leute sein aus der Kultur, aus der Wirtschaft, aus allen Bereichen, die sagen, ja, es braucht einen Neustart der SPÖ personell, politisch, organisatorisch, weil sonst das Land ja an die Wand fährt. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir zwischen 20 und 25 Milliarden einsparen werden müssen. Die konjunkturelle Erholung wird nicht vor 2027 passieren. Und wie soll das in Ordnung gebracht werden mit einem Programm, das derart weltfremd ist? Da braucht es eine radikale Änderung.
Über die Inhalte reden wir gleich noch ausführlich, aber vielleicht verraten Sie uns ja was anderes. Um die 14.000 Stimmen brauchen Sie. Das wäre dann sozusagen dieser erste Schritt, um eben eine Kampfabstimmung gegen Babler beim Parteitag in die Wege zu leiten. Bei der Mitgliederentscheidung in die Wege zu leiten. Wie viel haben Sie denn jetzt schon?
Die letzte Zählung, wir zählen immer freitags, waren 10.500 knapp, wobei wir selbst nicht überprüfen können, ob das SPÖ-Mitglieder sind. Ich habe der Bundespartei angeboten, wir liefern täglich oder wöchentlich die ganze Zeit laufend ein, bitte prüft. Das wird abgelehnt. Meine Anwältin hat jetzt auch vorgeschlagen, dass eine Schnittstelle verwendet werden kann, die ich auf meine eigenen Kosten, wie alles andere, auch programmieren ließ, wo man unter Einhaltung des Datenschutzes überprüfen kann, ist der Mitglied oder nicht, ohne dass wir die Daten sehen. Auch das wurde abgelehnt. Wobei man fairerweise sagen muss, die Bundesgeschäftsführung hat, glaube ich, noch 5 Tage Zeit, dieses Schreiben meiner Anwältin zu beantworten. Das heißt, ich habe intern jetzt bei uns im Team vorgegeben, dass wir 20.000 sammeln und nicht 14.000, um sicherzugehen, dass wir die 14.000 schaffen, weil es gibt ja viele aus dem Babler-Lager, die posten ja auf Twitter, dass sie unter Michael Gorbatschow oder Rudi Fussi oder was auch immer, Josef Stalin, wobei das würde ja vielleicht gar nicht so schlecht zu Andreas Babler passen, Unterstützungserklärungen abgegeben haben digital. Das heißt, wir gehen auf Nummer sicher. Und um das auch zu erreichen, wir haben ein Durchschnittsalter in der Partei von über 60 Jahren, wird nach der steirischen Landtagswahl in Krone Österreich und anderen Zeitungen eine Unterstützungserklärung beigelegt, insgesamt 1,4 Millionen Stück, und dann ist die Messe gelesen.
Ja, ganz kurz, aber sind Sie überrascht, dass jetzt von der SPÖ, oder überrascht, wie sehen Sie das, von der SPÖ, dass so viel Druck dagegen kommt, sie werden nirgends unterstützt etc., das sagt ja auch, sagt das nicht auch etwas aus?
Das sagt aus, dass viele Leute Angst um ihre Posten und ihre Freunde haben, und das haben sie berechtigterweise, denn ich werde sie ihnen nehmen.
Eine ganz kurze Nachfrage noch, wir wollen nämlich tatsächlich auch noch zu den Inhalten kommen, aber was Sie auch heute gesagt haben bei der Pressekonferenz, wenn alles planmäßig läuft, sind Sie im Frühjahr SPÖ-Chef. Ja. Sind Sie sich da wirklich zu 100% sicher?
Nein, ich bin nicht sicher. Also wenn der Plan, den der Statut vorgibt, Abgabe der Unterschriften vor Weihnachten, dann wird die Wahlkommission zählen. Ich habe keine Ahnung, wie lange die dauern und wie sie zählen.
Ich frage Sie anders. Sind Sie sicher, dass wenn die SPÖ-Mitglieder abstimmen dürfen, dass Sie dann als der neue SPÖ-Chef hervorgehen würden?
Gegen Andreas Babler ohne jeden Zweifel.
Das war eindeutig.
Das war auf jeden Fall eindeutig. Wir haben in dieser Sendung schon darüber berichtet, dass der Herr Babler ja jetzt gerade ein Regierungsprogramm verhandelt, Sondierungen, Verhandlungen, Sie sprechen alle darüber. Ist dieser Zeitpunkt nicht total ungünstig für die SPÖ eigentlich? Jetzt wäre genau die Chance, dass die SPÖ nach 7 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, wieder in die Regierung kommt. Und jetzt machen Sie da diese Mitgliederdiskussion auf. Hätte man das nicht davor machen können, vor der Wahl oder nach der Wahl? Das der Timing, da schütteln doch immer viele den Kopf.
Es gab eine Mehrheit im Bundesparteivorstand für Christian Kern zur Übernahme der Regierungsverhandlungen für den Fall, dass Andreas Babler ein Minus hat. Das Minus trat ein, doch dann verließ die Herren, sind ja Herren nur, der Mut. Und dann hat man gesagt, weiter so. Doris Burs hat gesagt, es braucht jetzt eine schonungslose Aufklärung des Wahlergebnisses. Ich frage mich, wo diese schonungslose Aufklärung bleibt. Und ich frage Sie mit einer Gegenfrage zurück, wäre der Zeitpunkt in einem Jahr bei einer stehenden Regierung besser gewesen? Ich glaube nicht. Also insofern, man kann über den Zeitpunkt gerne streiten. Nur jetzt mit diesem Programm und dieser Mannschaft ist eine erfolgreiche Reformregierung nicht möglich, weil da fehlt es an Wissen, da fehlt es an der notwendigen Vision. Und die möchte ich einbringen mit meinem Team, um die SPÖ und auch die Republik in eine bessere Zeit zu führen.
Das heißt, auf der anderen Seite diese Sondierungsgespräche, nächste Woche möglicherweise Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, der Babler, SPÖ und den NEOS, da wünschen Sie sich eigentlich, dass die jetzt scheitern, oder?
Nein, gar nicht. Ich habe der ÖVP und der NEOS bin im laufenden Austausch und erkläre auch ja öffentlich meine Positionierungen. Ich habe den Plan A von meinem Freund Christian Kern jetzt 3 Wochen lang weiterentwickelt, habe mit über 50 Expertinnen und Experten konferiert und nehme deren Wissen. Ich habe einen unternehmerischen Zugang. Wenn es ein Problem gibt, braucht man dafür eine Lösung. Und dann weiß man, was das kostet und wie man es finanziert. Das sind die Dinge, die wir jetzt tun müssen in allen Bereichen der Gesellschaft. Ich habe jetzt vorgestellt einen Plan im Bereich Asyl und Migration, Obergrenze 5.000 mit UNHCR, Restrückführung in Drittländer. Heute habe ich den Plan zur Korruptionsbekämpfung, Haushaltsabgabe im ORF abschaffen etc., Gehaltsfortzahlung für Politikerbeamten über 50 Punkte. Und so wird sukzessive jedes Kapitel präsentiert und es ist öffentlich. Das heißt, ÖVP und NEOS wissen, worauf sie sich einlassen, wenn ich die Wahl gewinnen sollte.
Würden Sie dann Nachverhandlungen wollen?
Na, selbstverständlich.
Also wenn Sie die SPÖ übernehmen, müssten die ÖVP und die NEOS neu verhandeln.
Na, selbstverständlich.
Können wir dann gleich ausrichten in einem halben Jahr, wenn der Plan,
das wissen
Ihr Plan, auch, Ihr Plan
das
aufgeht?
Wissen
dann
Sie.
Aber sind Sie so intensiv in Kontakt mit Karl Nehammer, mit Beate Meindl-Reisinger?
Möchte über interne Gespräche nicht sprechen, aber bin auf allen Ebenen immer wieder und regelmäßig im Austausch, weil ich glaube, dass auch wichtig ist. Ich habe in der ersten Pressekonferenz zwei Dinge gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir wieder dahin kommen, dass wir das Interesse der Republik und damit des Gemeinwohls an erste Stelle stellen, dann die Partei und dann die Person. Jetzt ist es umgekehrt in meiner Partei und auch bei allen anderen Parteien. So kommen wir nicht weiter. Und das Zweite, was ich gesagt habe, wenn ich etwas sage, dann tue ich es. Und wenn ich tue das, was ich gesagt habe. Und insofern finde ich es nur wahnsinnig fair, wenn man von Anfang an nicht herumtaktiert, keine machtpolitischen Spielchen spielt, sondern von Anfang an sagt, was man vorhat, und das tue ich.
Sie haben es gesagt, Sie haben heute auch Ihre Vorstellungen, vor allem beim Thema Korruption und Transparenz, auch vorgestellt. Wir würden jetzt tatsächlich auch gerne zu den Inhalten kommen. Schauen wir mal ganz konkret auf eine Forderung, die heute auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Nämlich, Sie wollen ein neues Strafdelikt, wenn man bei einer Wahl betrügt. Und da haben Sie als Beispiel angeführt, zum Beispiel die Wahlkampfkosten, wie das Sebastian Kurz 2017 gemacht hat, übersteigt. Und das ist jetzt das, warum es, glaube ich, Schlagzeilen war tatsächlich. Mit einer Mindeststrafe von 10 Jahren soll das bedroht sein.
Ja.
Ist das nicht sehr hart?
Nein. Es ist, wahrscheinlich könnte man es auch noch härter fassen. Warum? Was ist in einer Demokratie das Höchste, was es gibt? Das ist eine Wahl. Und wenn es eine Wahlkampfkostenobergrenze von 7 Millionen gibt und Sebastian Kurz 13 Millionen ausgegeben hat, dann hat er eine Wahl manipuliert. Nichts anderes ist das. Und das, was er durch die Manipulation erreicht hat, ist eine Zerschlagung zum Beispiel der Sozialversicherungen, die Verschlechterung der Gesundheitsversorgung von uns allen. Das ist, da sind Leute gestorben, weil sie zu spät behandelt wurden. Also das sind 10 Jahre eh noch freundlich.
Ich glaube, Christian Kern auch ins Gefängnis, oder? Weil die SPÖ 2017 hat auch überzogen.
Alle hätten nach dieser Regelung, man kann über die Höhe der Wahlkampfkosten, wann das schlagend wird, gerne darüber streiten. Aber ich bin gegen diese Denke, dass man sagt, man macht nur Gesetze dann, wenn es den anderen schadet. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Demokratie nur dann schützen können und Österreich korruptionsfrei machen können, wenn wir ganz harte Regeln haben. Es kann nicht sein, dass Politiker Gehaltsfortzahlungen bekommen. Wenn Sie beim Sender, wenn es dem Sender schlechter geht, weil die Wirtschaft zusammenbricht und die Werbeeinnahmen nicht generiert werden können, was ich keinem von Ihnen beiden wünschen würde, dann bekommen Sie keine Gehaltsfortzahlung. Keine Friseurin bekommt das, keine Supermarktverkäuferin. Und Leute, die 10, 15, 20 Euro bekommen in der Politik, bekommen das für monatelang fortbezahlt. Das ist doch absurd.
Die Werbeeinnahmen nehmen wir als
Stichwort. Super Stichwort.
Ich gehe nämlich jetzt tatsächlich in die Werbung. Eine Nachfrage haben wir dann trotzdem noch an Sie. Stichwort Christian Kern. Stichwort müsste ja eigentlich Ihrer Forderung nach 10 Jahre ins Gefängnis mindestens. Wir sehen uns gleich wieder mit der Frage und vor allem der Antwort von Rudolf Fussi. Wir sind zurück bei Beide Seiten live mit Rudolf Fussi, der bekanntlich ja Andreas Babler, den SPÖ-Chef, herausfordern möchte und die Parteispitze auch übernehmen möchte. Planmäßig im Frühjahr, haben Sie gesagt. Wir haben gerade gesprochen über ein neues Strafdelikt, das Sie fordern. Und das ist ganz spannend. Da geht es darum, wenn man zum Wahlbetrug, nennen Sie es, übt, indem man zum Beispiel Wahlkampfkosten überschreitet. Dafür soll eine Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahre dann gelten. Jetzt haben wir gesagt, Sie haben Sebastian Kurz als Beispiel angeführt. Ihr Freund, den Sie heute schon mehrfach erwähnt haben, Christian Kern, der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler, hat 2017, wurden damals auch die SPÖ-Wahlkampfkosten überschritten, nämlich genau, wir haben es uns rausgesucht, um 383.429,95 €.
Wir waren genau.
Das heißt,
sehr gute Arbeit.
Das heißt jetzt mal,
wenn Sie noch mit Excel umgehen können, habe ich in Zukunft eine Verwendung.
Diese Zahl aus einem Excel-Dokument herauskopiert, nein. Aber ganz konkret nochmal die Frage, das bedeutet tatsächlich ja im Umkehrschluss ganz hart, dass Christian Kern für mindestens 10 Jahre ins Gefängnis geht.
Ich bin sehr froh, dass diese Regelung gerade, weil es Christian Kern auch traf, die Wahlkampfkosten geringfügig im Unterschied zu Sebastian Kurz überschritten.
Ja, um 383.000 €.
Bei dem Herrn Kurz waren es, glaube ich, 6 Millionen irgendwas.
War auch die Strafe deutlich höher.
Da soll eine Expertenkommission festlegen, wie viel muss da überschritten werden. Bei 10 Jahre ist eine harte Strafandrohung, müssen das 5% oder 10% sein, aber es gibt sowieso nichts Rückwirkendes, also wird es weder in Wahrheit in Herrn Kurz noch den Herrn Kern treffen, sondern für die Zukunft. Ich bin gern bereit, darüber zu reden, wie die Regelung in der Zukunft aussieht, aber das möchte auch nicht ich entscheiden, weil in allen Bereichen sollen 5 Experten-Teams aus parteiunabhängigen Experten entscheiden, wie diese Regelungen aussehen, und zwar in allen Bereichen. Denn die letzten Jahrzehnte haben wir es damit versucht, dass wir nicht auf Experten hören, sondern Politikerinnen und Politiker die Entscheidung treffen lassen, und das Ergebnis ist bekannt, wir fahren an die Wand. Und ich möchte auf Experten hören, denn wenn ich mein Auto in eine Werkstatt bringe, vertraue ich auch dem Mechaniker, dass er weiß, was er zu tun hat, und erkläre ihm nicht, wie er das zu tun hat, sondern vertraue ihm. Und ich vertraue den Experten dieses Landes, die der Republik dienen wollen, dass sie die Probleme richtig benennen und die richtigen Lösungsvorschläge machen. Und bei diesem konkreten Punkt gilt das genauso. Das sollen Experten ausarbeiten. Es soll nur sichergestellt sein, dass am Ende des Tages sich nie mehr wieder jemand traut, eine Wahl zu manipulieren.
Bleiben wir noch bei Ihrer heutigen Pressekonferenz. Sie fordern da auch das strengste Antikorruptionsrecht in der EU, dass die SPÖ die Vorreiterin in Sachen sauberer Politik wird, dass Bundesministerieninserate, großes Thema in Österreich, nur nach einstimmigem Ministerratsbeschluss geschalten werden und so weiter. Wie ich mir das alles angehört habe, habe ich mir gedacht, das klingt alles sehr nach den Neos. Haben Sie da ein bisschen abgeschrieben?
Nein, ich habe von niemandem abgeschrieben, aber die Neos haben viele vernünftige Forderungen. Es gibt überhaupt, es ist eine völlig falsche Denke in Österreich, dass man sagt, die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Es wird von jeder Partei in vielen Bereichen Forderungen geben, die man unterstützen kann. Selbst bei der FPÖ, wenn es etwa um die Abschaffung der Haushaltsabgabe des ORF geht oder um Einführung direktdemokratischer Elemente, um dem Volk mehr Mitspracherecht zu geben. Dieses Gegeneinander muss endlich aufhören. Wo ist das Problem, dass man sagt, okay, cool, dass ihr eine gute Idee habt, wir übernehmen die. Aber was die Dinge betrifft bei der Korruptionsbekämpfung, es ist ein Unterschied, ob man etwas fordert oder etwas dann noch tut. Aber ich freue mich, wenn man hier deckungsgleich in einigen Punkten mit den Neos ist. Warum nicht? Also es gibt ja, wenn man sagt, 2 und 2 ist 4 für die eine Partei, warum soll es für die andere 5 sein? Also wenn es da richtige Lösung gibt, warum soll man immer in diesem Hickhack-Denken drinnen sein? Das ist so typisch österreichisch. Ich möchte das völlig anders machen.
Ein paar mehr Punkte gibt es tatsächlich noch, wo wir uns das selber gedacht haben. Also jetzt Weisungsfreiheit, Justizministerium, ja. Diese unabhängigen Generalstaatsanwalt, Staatsanwältin oder von mir aus auch ein Senat, lange besprochen, jetzt nicht gekommen, wissen wir in der letzten Regierung. Das unterschreiben die Neos sofort. Kontenöffnung der Rechnungshof soll Konten öffnen dürfen, auch für Vorfeldorganisationen. Mhm. Auch das mit den Neos easy cheesy, auch eine Forderung. Wahlwerbekosten sollen verpflichtend transparent sein. Die Neos, die Partei, wir wissen es, die ihre Kosten tatsächlich auch online stellt. Deswegen nochmal die Frage, sind Sie vielleicht in der falschen Partei?
Nein, mit Sicherheit nicht. Denn was den Neos fehlt, ist natürlich einerseits die sozialpolitische Komponente dafür zu sorgen, dass der Sozialstaat auch wirklich funktioniert. Das ist das eine. Das andere ist, bei den Neos, muss man sagen, ist immer eine gewisse Haltung dabei, dass man zwar auf der wirtschaftsliberalen Seite, was Reformen betrifft, durchaus vernünftige Vorschläge hat, auf der anderen Seite ist, was den starken Staat betrifft, mir viel zu wenig da. Und was mich auch stört, ist, dass manche viel zu libertär denken, so als würde man keinen Staat brauchen, denn der Staat, das sind die Summe aller Bürgerinnen und Bürger, das sind wir alle letztlich. Aber noch einmal, es ist nicht verwunderlich, dass die Neos als eine Partei, die nicht aus dem System kommt, natürlich auch das Interesse haben, dieses System aufzubrechen. Aber das war auch die SPÖ, bitte, denn die SPÖ wurde ja gegründet, um bestehende Systeme aufzubrechen. Und Schichten, die keine Teilnahme an der Gesellschaft hatten, diese Teilnahme zu ermöglichen. Und ich glaube, dort müssen wir wieder hin. Wir müssen wieder schauen, dass es Teilhabe gibt, dass Menschen nicht den ganzen Tag damit verzweifelt beschäftigt sind, zu überleben, sondern wenn jemand arbeiten geht, dann muss er von der Arbeit leben können. Und das sind, glaube ich, Punkte, wo es dann mit den Neos schwieriger wird, wenn es etwa um die Frage eines gesetzlichen Mindestlohns und die entsprechende Höhe geht. Aber wo ich mir mit den Neos zum Beispiel völlig einig bin, ist, dass man grundsätzlich die marktwirtschaftlichen Kräfte, das Prinzip Angebot und Nachfrage wirken lassen sollte. Aber es braucht, wie es Bruno Kreisky schon gemacht hat, eine reformistische Ordnungspolitik. Was heißt das? Es braucht Leitplanken, ganz klare Leitplanken. Der freie Markt hat noch nie wo funktioniert. Marktwirtschaft funktioniert. Man muss nur unterscheiden, was auch ein Unterschied ist zu den Neos. Ich bin ein entschiedener Gegner des Finanzkapitalismus. Wenn Sie sich heute anschauen, dass etwa einem Dollar in der Realwirtschaft $400 oder sogar mehr in der Finanzwirtschaft gegenüberstehen, da stimmt das Verhältnis längst nicht mehr. Da wird über unser aller Schicksal an den Börsen spekuliert. Das ist alles nicht real.
Wo sehen Sie denn die Punkte? Wir haben jetzt viel über die Neos gesprochen, über die SPÖ und über Andreas Babler. Nur ganz kurz, wo sind denn die Punkte beim Herrn Babler, wo Sie sagen, ja, na, das finde ich schon gut. Wir hören immer wieder Kritik, was Sie...
Ich finde beim Babler zum Beispiel das Thema der Kindergrundsicherung vertritt er total authentisch. Ich bin wirklich der Meinung, dass in einem der reichsten Länder der Welt, das wir ja noch immer sind, trotz der jetzigen Probleme, dass es sowas wie Kinderarmut überhaupt gibt, eine Frechheit. Und nicht rechtfertigbar. Ich finde den Ansatz zum Beispiel von Hans-Peter Doskozil, dass man mit Pflege keinen Profit machen soll, goldrichtig. Ich finde die Forderungen und die Politik von Peter Kaiser, der ganztägigen Kinderbetreuung und der ganztägigen Bildungsangebote, goldrichtig. Also es gibt in meiner Partei durchaus sehr, sehr vernünftige Dinge. Es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist. Was sich aber ändern muss, ist, dass man das alte Denken aufgibt, gerade wenn es um das Thema Wirtschaftspolitik geht, dass man die Wirtschaft als Feind versteht, dass Unternehmer gegen Arbeitnehmer ausgespielt werden oder nehmen Sie her, diese ganze Identitätspolitik. Wenn es so weitergeht, dann gibt es für Anzugträger und für Rockträger und für Kontaktlinsenträger und für Schwule und für Schwarze als nur eigene Politik. Nein, wenn man sagt, ich will als SPÖ leistbaren Wohnraum schaffen, dann gilt das für alle. Wenn ich will, dass alle von ihrer Arbeit leben können, dann gilt das für alle. Wir brauchen uns da nicht als Gesellschaft künstlich auseinander dividieren lassen, das bringt nichts. Und das sind die Unterschiede, dieser sogenannte Wokismus, dass man jetzt drüber redet, was weiß ich, in Amerika lassen sich jetzt Frauen ihre Haare schneiden, weil sie sagen, sie schlafen nicht mit Trump-Wählern und so weiter. Das ist ja alles nur noch absurd. Wenn Sie mit den normalen Menschen in Österreich am Land sprechen, wo ich im Waldviertel auch wohne, neben meinem Wohnsitz in Wien, das interessiert dort überhaupt niemanden. Niemanden.
Okay, ganz kurz, kommen wir zurück vom Herrn Trump zum Herrn Babler. Mhm. Im Verlauf dieses Gesprächs schon aufgefallen ist, am Beginn, wie Sie gesagt haben, Sie wollen die Partei übernehmen, haben Sie sehr positiv über den Herrn Babler gesprochen. Ja. Jetzt allein schon in diesem Gespräch immer wieder so kleine Spitzen Richtung Herrn Babler. Und so, wir sprechen gleich auch noch über den Herrn Dornauer, aber ich würde das ganz gern vorziehen. Sie haben da auch gesagt, da geht es ja ums Jagen beim Herrn Dornauer. Und Sie haben auch gesagt, da gibt es in der Heimatgemeinde vom Herrn Babler eine Jagd bei Dreiskirchen. Und auch dort sind sogenannte kapitale Hirschen, muss man sehr viel zahlen, um die 10.000 Euro, wenn man die schießen will, geschossen worden, und zwar von Amtsträgern. Und Sie wollen das jetzt auch ganz genau überprüfen. Das ist ja ein Stück weit die nächste Spitze gegen den Herrn Babler. Haben Sie da ein bisschen Ihre Strategie geändert?
Gar nicht. Ich bin nur drauf gekommen, dass mir Andreas Babler in vielen Punkten die Unwahrheit gesagt hat. Er hat gegen die Schickimicki-Gesellschaft argumentiert und lässt sich selbst auf Abschüsse einladen. Er hat argumentiert, dass er ein offenes Herz für Flüchtlinge hat, und mir wurden zwei Fälle berichtet, dass in einer Heimatgemeinde, wo jemand sein Haus für Flüchtlinge eröffnen wollte, und das hat er abgelehnt. Also dem Herrn Babler, und das bestätigen alle im Bezirk rundherum, ich habe viel im Bürgermeister gesprochen die letzten Tage, die haben ihn von Anfang an kritisch gesehen, die ihn am besten kannten. Es ist bekannt, dass ich Andreas Babler gratis mit Max Lercher gemeinsam den Vorzugsstimmenwahlkampf in Niederösterreich gemacht habe. Und ich war selbst dabei, als er dann verhandelt hat, Bundesrat zu werden und Vorsitzender der Parteireformkommission in Niederösterreich. Und jetzt habe ich erfahren, wie oft diese Reformkommission getagt hat, nämlich kein einziges Mal. Also kann ihm das Anliegen kein wichtiges gewesen sein. Aber das Wichtigste ist mir, es ist nicht Andreas Babler alleine. Das Problem ist ja genauso das Team rundherum, diese Bundesgeschäftsführung, das sind lauter Dilettanten. Ich muss leider so hart sein in der Ausdrucksweise, weil die keine Qualifikation haben. Und wenn ich höre, dass der Kurs erst so fortgesetzt werden soll, jetzt sei man erst am Beginn und das am historischen Tiefstand, das ist ja eine offene Drohung, dass es noch weiter nach unten gehen soll. Nein, dieser Kurs ist zu beenden. Diese 32-Stunden-Wochen-Forderung ist eine Arbeitsplatzvernichtung, gerade in der jetzigen konjunkturellen Lage. Und ich denke gar nicht primär daran, dass man mit diesem Kurs keine Wahlen gewinnen kann. Das wäre machtpolitisch gedacht. Dieser Kurs ist einfach falsch.
Einmal muss ich trotzdem noch auf die Person Andreas Babler kommen, gegen den wollen Sie ja auch antreten. Sie haben eigentlich gerade gesagt, Andreas Babler sei ein Lügner, habe Sie angelogen. Haben Sie ihn eigentlich
gewählt? Die Unwahrheit habe er gesagt.
Ja.
Ich habe die Partei gewählt, selbstverständlich. Ich kann auch offen sagen, dass ich Philipp Kucher, weil ich wirklich viel von ihm halte, und ihm deshalb auch meine Vorzugsstimme gegeben habe. Also das ist kein Geheimnis. Selbstverständlich habe ich meine Partei gewählt.
Kommen wir zur Causa Dornauer. Wolfgang hat es vorher angesprochen. Wir wissen, am Montag ist dieses Titelbild in der Kronenzeitung gewesen, wo man dieses Jagdfoto, heute haben wir es auch schon besprochen, gesehen hat. Jetzt ist heute, also eigentlich drei Tage später, Georg Dornauer zurückgetreten. Da sehen wir nochmal das besagte Foto mit dem Hirschen, über dem wir auch schon kurz gesprochen haben. War das zu spät? War das überhaupt gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
Wie hätten Sie agiert?
Also ich hätte ihm erstens einmal angerufen und gesagt, du weißt, was du jetzt zu tun hast, du gehst jetzt und du kannst das nicht als Landtagsabgeordneter bleiben, nur weil du keinen Beruf hast, den du ausüben kannst, weil die Wahrheit ist, er wird bleiben, weil er dort 7.500 brutto verdient. Und das ist einmal in der Privatwirtschaft schwer zu verdienen. Ich weiß nicht, was Sie verdienen, aber nach so einem Skandal geht man mit 7.500 noch immer nach Hause. Auch ein weiterer Missstand. Das Lustige an der Geschichte ist, dass ich ja beide wahrscheinlich strafbar gemacht habe, mutmaßlich. Der eine, weil er als politischer Amtsträger sich einladen ließ, und der andere, weil er offensichtlich eine Anfütterung oder was auch immer vorgenommen hat. Das wird man klären. Mich interessiert im Übrigen, sehr spannend ist ja an dem Foto auch, wie kann jemand, der die größte Milliardenpleite der Zweiten Republik hingelegt hat, noch auf eine Eigenjagd jagen gehen. Also das zeigt ja auch, und darum heute auch bei der Pressekonferenz, wir müssen die WKStA und die Staatsanwaltschaften, vor allem die Wirtschaftsgruppen mit externer Expertise, mit Anwälten, mit Wirtschaftsexperten aufladen, weil gerade die großen Wirtschaftskausen, ich erinnere an Meinl, European Land, Karl-Heinz Gasser, Julius Meinl, das zieht sich über Jahre.
Aber ganz kurz, zeigt dieses Foto nicht auch ein Stück weit, dass viele Sachen, die Sie da jetzt angeprangert haben, auch heute bei dieser Pressekonferenz, dass es eben nicht nur unter Anführungszeichen in anderen Parteien ist, sondern eben auch in der SPÖ, dass es da auch immer wieder zu solchen Fällen kommt?
Ohne Zweifel.
Und da wollen Sie dann mit eiserner Hand durchgreifen?
Selbstverständlich.
Okay.
Wir kommen zu der Sendung nach uns, die Sie, Rudolf Fuss, ja auch selber
kennen.
Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich vermisse Sie auch ein wenig, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt ist es auch.
Sie können Sie nachschauen, Sie
wissen, wir haben genug Bildschirme hier im Monitor.
Es geht um Wild umstritten.
Ganz genau, es geht um Wild umstritten. Bei Werner Seeger diskutieren gleich Peter Pilz, Thomas Maurer und die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Gdolski. Kennen Sie allerbestens.
Alles bestens, alles hervorragende Kolleginnen und Kollegen.
Danke, dass Sie heute bei uns waren und die nächste Ausgabe gibt's dann morgen von uns von beiden Seiten live.
Danke für die Einladung.